Es ist spannend, wie die Tatsache, dass also unsere menschlichen Herausforderungen sich nicht wirklich geändert haben über Jahrhunderte hindurch. Ihr kennt diese Fabel. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen auf Deutsch? Also ein Fabel. Wer hat das geschrieben? Ein Mann, der heißt, glaube ich, sagen wir das, wenn ich das falsch ausspreche, auch Aesop. Ist das richtig? Aesop, kennt ihr Aesop? Nein, ihr kennt ihn nicht. Okay, warum nicht? Er lebte 600 Jahre vor Christus. Das ist so alt. Sollten alle kennen. Also er hat... mit dem Igel. Der ist ein griechischer, also ein altgriechischer Dichter gewesen. Wir wissen nicht so viel über ihn eigentlich, aber von ihm stammt diese Geschichte, die Schildkröte und der Hase. Er hat mehrere solche Fabeln geschrieben. Und diese Fabeln erzählen eigentlich Wahrheiten über das Leben. Auch Menschen, die Jesus nicht kennen, können das Leben beobachten und Schlüsse ziehen, die zutreffen, die stimmend sind. Laut diesem Fabel, in der Fabel gibt es einen Hasen, der eine langsame Schildkröte verhöhnt. Die Schildkröte fordert den Hasen daraufhin zu einem Rennen. Das klingt so, als schon vorher bestimmt, wer gewinnen wird, oder? Schnell ist der Hase weit vor der Schildkröte. Zuversichtlich, dass er das Rennen gewinnt, entscheidet sich der Hase, während des Rennens ein Nickerchen zu machen. Nicht besonders klug, aber das macht er. Er glaubt, er hat alles schon geschafft. Doch als der Hase aufwacht, findet er heraus, dass die Schildkröte, die langsam, aber stetig ging, das Rennen gewonnen hat. Manchmal sind wir auch selbst zu selbstsicher und wir glauben, wir haben alles schon unter Kontrolle. Und dann lassen wir sozusagen ein bisschen locker. Wir schlafen ein. Wir glauben, es wird alles gut. Ich habe keine Herausforderungen. Es gibt keine Feinde. Es gibt keine Schwierigkeiten. Aber so ist das Leben nicht. Vor allem auch heute nicht. War nicht so in der Zeit von Gideon, ist auch nicht heute so. Wir leben in keiner Welt, die neutral ist. Selbst wenn es keine Midianiter mehr gibt, die uns vielleicht direkt angreifen und uns direkt zerstören wollen, gibt es einen geistlichen Kampf, wo wir stetig wachen und beten dürfen und müssen. Schauen wir ganz kurz Gideon nochmal an und wiederholen wir, was wir bis jetzt aus seinem Leben betrachtet haben. Als erstes, wie wir jedes Mal gesagt haben, wir suchen aus seinem Leben zeitlose Prinzipien, Wahrheiten, die damals und auch heute gleich geblieben sind. So wie Aesop diese Fabel geschrieben hat, vor 2600 Jahren circa, wir leben das Gleiche heute. Die Probleme der Menschen haben sich nur komplizierter, sind nur komplizierter geworden, sie sind nicht anders geworden. Es gibt heute mehrere Möglichkeiten, wie man lügen kann, aber lügen kann man heute genauso wie vor 3000 Jahren. Die Schwierigkeiten sind Herzensprobleme der Menschen. Damals auch ging es, wie wir schon öfters gesehen haben, war sehr schlimm in Israel, bevor Gideon berufen wurde. Das Land war verarmt, die Midianiter haben wirklich alles genommen, sie kamen zur Erntezeit, haben die Ernte mitgenommen, haben das ganze Vieh mitgenommen, haben die Menschen verarmt und wirklich schwierig gemacht. Das Volk war auch verwirrt, weil sie Götzendiener waren. Sie waren auch in einer vermischten Art von Götzendienst. Es ist nicht, dass die Jahwe, den Gott Israels, abgelehnt haben, sondern sie haben diesen Götzendienst von Baal mit der Anbetung von Jahwe vermischt, zusammengemischt. Sie dachten, man kann beides gleichzeitig tun, aber das kannst du nicht tun. Du kannst nicht dem Herrn treu sein und auch Baal anbeten. Genauso wie du kannst nicht deiner Frau, liebe Männer, treu sein und sagen, aber ich habe auch einen zweiten. Und die liebe ich genauso. Aber dir bin ich immer noch treu. Also das geht nicht. Du kannst nicht sagen, ich habe eine Liste. Meine Frau ist auf die erste. Ist Nummer 1 in meinem Leben. Und Nummer 2 ist dann die Bärbel. Und Nummer 3 ist dann die Brumhilde. Und Nummer 4. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Es gibt nur eine. Das ist Treue. Und das ist auch in unser Glaubensleben. Es gibt nur einen wahren Gott. Alles andere ist eigentlich geistliche Unzucht. wenn wir irgendeinen Gott, irgendeinen Götzen dazu nehmen. Und das Land war verwirrt durch Götzendienst und dachten, Baal kann irgendwie helfen. Und sie waren dann eben wirklich deswegen verzweifelt und hatten richtig Probleme. Und erst dann haben sie den Herrn angerufen und um Hilfe gebeten. Und der Herr hat einen Propheten geschickt und sagte, ihr habt dieses Leid, weil ihr mir nicht treu geblieben seid. So, Gideon wurde dann berufen und Gideon musste als erstes erkennen, dieses Formel hier, Erfolg heißt Baal plus Jahwe, ist falsch. Ich kann nicht die Welt plus Gott vermischen und meinen, ich werde dem Herrn treu sein. Er musste natürlich als erstes lernen, Glaube oder den Herrn treu zu folgen. Geistlicher Erfolg ist dann wirklich nur Jahwe. Wenn ihr euch daran erinnert, das Erste, wozu der Herr ihn aufgefordert hat, war, reiß diesen Altar von deinem Vater nieder und baue einen Altar zu Jahwe. Das hat dann Gideon auch getan. Der blieb treu und dann, nachdem er diese Glaubensprüfung bestanden hat, kamen die Midianiter wieder und Gideon wurde vom Geist eben erfüllt und hat dann die Alarm geschlagen und hat seine ganze Familie oder die Abiezeriter zusammengerufen, die hatte dann ausgeschickt und von Manasse, Asser, Zebulon und Naphtali andere Menschen zusammengerufen, die sind alle hinausgegangen, Israel, der Nordisrael eigentlich zusammengerufen und zum Schluss waren 32.000 Mann da und Gideon steht da vor 32.000 Mann und damals hat er dann wieder Angst. Ja, willst du wirklich? Und da haben wir die Situation gehabt, wo er Gott um Unterstützung gebeten hat. Sagt, bitte bestätige, was du willst von mir mit diesem Wollvlies. Und das hat Gott auch wunderbar getan. Zeigte seine Gnade und seine Treue. Und dann kommt die nächste Glaubensprüfung. Gideon denkt, okay, gut, dann gehen wir hin. 1:4 haben wir jetzt. Wir werden angreifen. Wahrscheinlich hat er so gedacht. Und Gott sagt, nein, es sind zu viele. Und wie er das formuliert hat, Vers 2 von Kapitel 7, Israel ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. So Gott hat dann eben diese 135.000 Mann von Midian, hatte er mit nur 300 Mann eigentlich angegriffen. Gott hat 32.000 Mann auf 300 reduziert. Und die 300 sollen gegen 135.000. Wie wir schon öfters gesehen haben, 1:450. Und es ist wirklich egal, wie stark und wie gut du kämpfen kannst, 1:450 auf einem Schlachtfeld, wo alles gleich bleibt, in einem menschlichen, normalen Kampf, der eine hat keine Hoffnung. Aber wir haben hier nicht mit einem normalen Kampf zu tun. Gott wusste, wie es weitergeht. Gott wusste, okay, jetzt habe ich genau den richtigen Zahl und jetzt werden diese 300 angreifen. Er hat diese Menschen auch mit eben ihre Waffen ausgerüstet, Krüge und Schofarhörner und sie warten jetzt. Und da hat dann Gideon wieder Gnade bekommen vom Herrn, wo der Herr sagt, okay, hast du immer noch Angst? Geh dorthin und hör, was die da unten sagen. Und Gideon und sein Knecht gehen hin, hören zu, wo ein Traum erzählt wird. Und verstehen, okay, selbst Gideon hat Angst vor, schon selbst Midian hat Angst vor Gideon, vor Jerubbaal, der gegen Baal kämpft. Und sie glauben auch die Midianiter, dass die Niederlage bald kommen wird. Und dann greifen sie an, wie wir eben vor ein paar Wochen gesehen haben. Sie gehen hin, die umzingeln eben diese midianitische Lager, alle 300 Mann gleichzeitig zerschlagen ihre Krüge und da drin ist ein Fackel und da kommt Licht raus sozusagen und dann blasen sie in ihr Schofarhörner und sie schreien eben, Kapitel 8, ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Das schreien sie. Ein Schwert für den Herrn, für Jahwe und für Gideon, unser Anführer. Und dann Vers 21, und jeder blieb an seinem Platz stehen. Und das war es dann. Die haben einander bekämpft. Die 300 Männer mussten zu diesem Zeitpunkt gar nichts tun, nur zuschauen. Dann danach, die Überreste sind geflohen und dann musste Gideon selbst handeln. Er musste dann nachjagen und den Sieg vollständig machen. Und das hat er auch getan. 50 Kilometer circa bis dahin, da kamen dann auch die Leute aus Ephraim und haben geholfen. Dann geht er weitere 100 Kilometer hier unten und zerstört das ganze midianitische Heer. Also wirklich kaputt. Die zwei Könige hat er dann genommen und die wurden dann auch später hingerichtet für ihren Mordtaten, die sie begangen haben. Und Gideon hat den vollen Sieg errungen. Okay? Wunderbar. Also wenn wir das betrachten, wir preisen dem Herrn. So, und jetzt sagen wir, Ende gut, alles gut. Und ich denke, jetzt gehen wir nach Hause, oder? Hat Gott auch hier, und da sehen wir wieder, dass die Bibel, die Bibel schildert das Leben so, wie es wirklich ist. Es ist keine Heldenschrift, wo Menschen das nur die positive Seiten von alles darstellen, wo, wie man manche Historiker aus den anderen antiken Königreichen liest. Der König hat niemals einen Fehler begangen. Der König war eigentlich irrtumsfrei. Du liest diese Geschichten aus Assyrien oder Ninive und so und du liest und du merkst, wow, der König hat nichts Falsches gemacht. Und jeder von uns weiß, so läuft das Leben nicht. Die Bibel macht das nicht. Die Bibel gibt uns den vollen Umfang. Wir sehen immer wieder, dass der Herr nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen seiner Diener darstellt. Und damit können wir uns auch identifizieren. Sollen wir auch. Wir sollen auch die Warnung daraus persönlich wahrnehmen. Wir dürfen nicht einfach drüber lesen, ja, dann ist alles gut geworden, Ende gut, alles gut, nichts weiteres gibt's zu tun. Nein, pass auf. Laut unserer Stelle hat Gideon auch viel länger gelebt. Wir wollen jetzt die Stelle, die wir für heute betrachten, miteinander lesen. Und das ist Richter Kapitel 8, ab Vers 22 und wir lesen bis Vers 35. Da sprachen die Männer Israels zu Gideon: Herrsche über uns, du und dein Sohn und der Sohn deines Sohnes, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen: Ich will nicht über euch herrschen. Mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen. Der Herr, Jahwe, soll über euch herrschen. Und Gideon sprach zu ihnen: Eins erbitte ich von euch. Gebt mir jeder die Ohrringe, die er erbeutet hat. Denn weil sie Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ohrringe. Sie sprachen: Die wollen wir dir gerne geben. Und sie breiteten ein Gewand aus, und jeder warf die Ohrringe von der Beute drauf. Und die goldene Ohrringe, die er erbeten hatte, hatten ein Gewicht von 1700 Schekel Gold, ohne die Halbmonde und Ohrengehänge und Purpurkleider, welche die Könige der Midianiter getragen hatten, und ohne den Halsschmuck ihrer Kamele. Und Gideon machte ein Ephod daraus und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophra. Und ganz Israel hurte ihm dort nach. Und das wurde zum Fallstrick für Gideon und sein Haus. Die Midianiter aber waren vor den Söhnen Israels gedemütigt worden und erhoben ihr Haupt nicht mehr. Und das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe, solange Gideon lebte. Und Jerubbaal, der Sohn des Joas, ging hin und wohnte in seinem Haus. Gideon hatte aber 70 Söhne, die aus seinen Lenden hervorgegangen waren, denn er hatte viele Frauen. Und seine Nebenfrau, die er in Sichem hatte, gebar ihm auch einen Sohn. Dem gab er den Namen Abimelech. Also Abimelech, glaube ich, sagt man. Und Gideon, der Sohn des Joas, starb in gutem Alter und wurde in Ophra begraben, im Grab seines Vaters Joas, des Abiesriters. Als aber Gideon gestorben war, kehrten die Kinder Israels um und hurten wieder den Baalen nach und machten den Baal Beret zu ihrem Gott. So gedachten die Kinder Israels nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie aus der Hand aller ihrer Feinde ringsum errettet hatte. Und sie erwiesen keine Güte an dem Haus Jerubbaal Gideons, trotz allen Wohltaten, die er an Israel getan hatte. Dann liest man sowas und tut sich schwer. Man sagt, das ist nicht wie ich, das ist nicht alles Ende gut, alles gut. So soll es nicht ausgehen. Wir finden hier eigentlich eine Warnung, eine Darstellung davon, was passieren kann, wenn wir den Sieg, den Gott uns gibt, nicht in unserem Alltagsleben, in Friedenszeiten eigentlich auch verwirklichen und anwenden. Dass wir nicht nur in Zeiten, wo es Kämpfe gibt, sondern auch in leichte Zeiten. Was ist unser Sündenfaktor? Was sind die zeitlose Schwierigkeiten, die er erlebt hat, die wir auch heute erleben? Wenn wir keine direkte Bedrohung wahrnehmen, neigen wir dazu, unsere Begierden zu befriedigen, anstatt wachsam zu sein. Das war nicht nur zur Zeit Gideons der Fall. Was hat Petrus, Johannes und Jakobus, was haben die drei getan, als Jesus sagte, könntet ihr mit mir eine Stunde wachen? Was haben die gemacht? Die haben geschlafen. Ist das jetzt Sünde zu schlafen? Schlaf an sich ist keine Sünde. Warum haben sie überhaupt schlafen können? Weil sie die Bedrohung nicht wahrgenommen haben, obwohl Jesus klar und deutlich davon gesprochen hat. Sie konnten nicht mal eine Stunde lang wach bleiben, weil sie die Bedrohung nicht erkannt haben. Und sie schliefen ein. Und Jesus kam zurück und sagt, wacht und betet. Warum? Weil der Geist ist willig, aber unser Fleisch ist schwach. Und liebe Geschwister, das ist die Warnung, die wir auch hier haben aus dem Leben von Gideon. Petrus später hat schwer versagt, weil er eben in der Zeit, zu dem Zeitpunkt, wo er hätte beten sollen, er hätte das Wort Jesu auch ernst nehmen sollen, er hat das nicht so ernst genommen und dann hat er versucht, in eigener Kraft die Kämpfe des Herrn zu führen. Wir müssen echt aufpassen, weil ich glaube, es ist sogar etwas schwieriger in Zeiten, wo die Bedrohung sehr fern und sehr fern erscheint oder nicht so nahe uns vorkommt. Es ist schwieriger in solche Zeiten, dem Herrn wirklich eifrig und treu nachzufolgen, als wenn wir unter Druck stehen. Wenn irgendwelche Verfolgungen da sind, dann ist es so eine schwarz-weiß klare Entscheidung. Entweder verleugne ich den Herrn oder ich gehe mit dem Herrn und werde dafür leiden. Und dann wird's getrennt zwischen Spreu und Weizen. Wer will wirklich für den Herrn sein? Aber in Friedenszeiten, es kostet mir eigentlich nichts. Es ist ziemlich einfach. Es wird nichts passieren, wenn ich halt meinen Weg gehe. Wenn ich meine Begierden irgendwie, meine Lüste, meine Wünsche erfülle. Es wird schon ausgehen. Ich bin errettet. Ich habe alles erlebt, alles, was ich brauche in Jesus. Es kostet aber nichts. Was wir aus dieser Stelle lernen wollen, ist ein widersprüchliches und faules Leben in Friedenszeiten. Geistlich faul, sage ich mal, verspielt die hart erkämpften Siege der Vergangenheit. Gideon dachte nicht an die nächste Generation. Gideon dachte nur an sich selbst. Das ist eine ernste Situation. Wir sind nicht dazu da, um nur an uns selbst zu denken. Ist das, wie unser Herr Jesus war? Dachte er nur an sich selbst oder nur an die lebenden Generationen? Nein, er dachte immer an die ganze Welt, an alle, die danach kommen, alle, die davor kommen auch, gekommen sind. Liebe Geschwister, diese Warnung, ich würde sehr gerne hier eine ganz andere Art von Predigt bringen. Wie ging es weiter für Gideon die nächsten 40 Jahre? Ich sage es. Und so war es. Gideon hat dann als Richter Israels das ganze Volk im Gesetz belehrt, im Wort und Wege des Herrn belehrt. Er war ein vorbildlicher Führer und Leiter Israels. Er hat die Königschaft abgelehnt, weil Gott sagte, es soll noch keinen König geben. Und er war ein treuer Diener und nach ihm seine Söhne, die es gaben, waren auch treu und haben Yahweh damals sind ihm nachgefolgt. Würde ich sehr gerne sagen. Aber leider ist das nicht der Fall. Warum nicht? Lass uns aus dieser Warnung ein paar zeitlose Wahrheiten finden, die für uns auch heute noch sehr hilfreich sind. Erstens, was sollen wir vermeiden? Vermeide Gideons Fehler. Der Herr, auch im Neuen Testament, sagt uns Paulus, diese Dinge wurden uns gegeben, wurden für uns geschrieben, damit wir daran lernen können. Lernen wir aus den Fehlern von Menschen der Vergangenheit. Wir müssen nicht alle Fehler wieder begehen. Es muss nicht sein, das habe ich aus Erfahrung gelernt. Also, muss nicht sein. Okay? Du kannst auch vertrauen, was im Wort steht, oder? Und daraus lernen und deinen Weg nach dem Wort eben richten. Vermeide Gideons Fehler, ein widersprüchliches Leben zu führen. Gideon gewann den Kampf, aber verschwendete den Frieden. Wie hat er eigentlich ein widersprüchliches Leben geführt? Was waren eigentlich die Widersprüche in seinem Leben? Wenn wir die betrachten, ich habe drei, die mir eigentlich aufgefallen sind. Sein Glaubensleben war verwirrend, sein Lebensstil war begehrlich. Es ging um Genuss und Begehren. Und sein Lebensstil, sein Lebensziel oder Ziele waren egoistisch. Es soll mir gut gehen. Ich glaube, wenn man mit ihm damals gesprochen hätte, hätte er es wahrscheinlich nicht so formuliert, oder? Er hätte wahrscheinlich gesagt, naja, ich bin eh dem Herrn treu. Aber wir sehen, wie Gott das beurteilt hat in seinem Wort. Und der Herr sagt, nein, das war nicht in Ordnung. Wie sind diese drei Dinge vorgekommen? Als erstes, wir können natürlich nur sagen, das war richtig, was er getan hat in Vers 23. Israel wollte ihn zum König machen, aber Gott hat ihn nicht zum König gemacht. Und so Gideon sagt, nein, ich will, Vers 23, nicht über euch herrschen, sondern, und mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen. Also die wollten nicht einfach, dass er König ist, sie wollten eine richtige Dynastie dort aufstellen. Er sagte, nein. Und warum? Weil der Herr soll über euch herrschen. Und das ist auch richtig. Auch damals, als Mose gelebt hat, hat Mose davon gesprochen, dass es eine Zeit kommen wird, wo Israel einen König bekommen wird. Aber die Zeit war noch nicht da. Und auch damals war es, weil sie die Herrschaft Gottes über ihren Leben abgelehnt haben. Sie wollten einem Menschen folgen, nicht einfach Gott und sein Wort folgen. Gideon hat recht gehabt. Nein, ich soll nicht euer König sein. Aber überlegt euch, wie lebt er danach? Er sagt, nein, ich bin nicht euer König, aber dann lebt er und handelt er, als ob er König wäre. Wie hat er diesen Königslebensstil eben gehabt? Als erstes, er hat das Geld genommen, er hat eine Art Zoll oder Steuer erhoben. Also wenn ihr mir was geben wollt, macht mich nicht zum König, sondern gib mir Geld, gib mir Gold. Und sie haben ihm eine Menge Gold, 1700 Shekel Gold haben sie ihm gegeben. Das ist, glaube ich, so um die 94 Pfund, habe ich gelesen. Ich glaube, so 17, 18 Kilo Gold. Das ist ziemlich viel Gold. Und das waren jetzt nicht in unserer heutigen Zeit. Das war eine Menge Geld damals. Und nicht nur das, dann Vers 28 sagt, dass er auch viel mehr dazu bekommen hat. Mit Kleidung und diese Halsschmuck der Kamele und so weiter. Kurz gesagt, Gideon stieg aus diesem Kampagne stinkreich heraus. Extrem reich. Du sagst, ist das jetzt falsch? Die Bibel verurteilt das nicht. Stimmt, aber überlegt euch. Hat Gott gesagt, tu das? Hat Gideon das nötig gehabt? Hätte Gott nicht für Gideon gesorgt? Was er mit diesem Reichtum eigentlich auch tut, ist nicht positiv. Ein Teil davon, die meisten glauben, dass es war nicht das gesamte Gold, was er verwendet haben, das ist alles Vermutung. Wisst ihr, wir müssen aufpassen. Aber er hat auf jeden Fall einen Teil von diesem Gold verwendet, um einen Ephod zu machen. Das ist eine komische Sache für uns. Du denkst, was ist das genau? Was macht er? Vers 27, und Gideon machte ein Ephod daraus und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophra. Ein Ephod war ein Kleidungsstück eigentlich. Und dieses Kleidungsstück hatte auch der hohe Priester. Damals war die Stiftshütte in Silo, eigentlich in Ephraim. Und wenn wir uns darauf zurückdenken, Ephraim war dieser Volksstamm, die sagten, warum habt ihr uns nicht vorher gerufen, um mitzukämpfen? Und die waren eigentlich erbost, dass Gideon so lange gewartet hat. Es gab wahrscheinlich Reibereien zwischen die Volksstämme. Stiftshütte, Hohepriester ist in Sil, in Ephraim, nicht da oben, in, wo der Gideon ist, in Ophra. Und er sagt, okay, ich baue und mach oder lass für mich machen ein Ephod. Dieses Ephod war auch etwas in der Geschichte, das eine priesterliche Gewand war. Also du hast das vom hohen Priester in 2. Mose 28. Du hast dann auch später, wo eben Samuel dem Herrn dient. Und er dient da in der Stiftshütte und er wird mit einem leinenen Ephod umgegürtet, bekleidet. Dann war auch später in 1. Samuel 22, als der Diener Saul, Sauls Diener in damals viele Priester umgebracht haben, der Doeg, der Edomiter in 1. Samuel 22, der hat 85 Priester umgebracht und dort werden diese 85 Priester so beschrieben, 85 Männer, die das leinene Ephod trugen. Das war ein priesterliches Gewand, das war damit identifiziert. Auch später, David, 1. Samuel 30, er hat einen Priester mit sich gehabt, als er von oder vor Saul fliehen müsste. Der hieß Abiathar und er hatte einen Ephod mit, dieses priesterliche Gewand. Und David hat ein paar Mal mindestens Gott befragt durch diesen Priester, der diesen Ephod getragen hat. Das war eindeutig ein geistliches Symbol, ein Symbol für Verbindung zwischen Gott und Menschen, eine priesterliche Befragung und Antwort mit diesem Ephod. Warum lässt sich dann Gideon einen goldenen Ephod machen? Wie hat er das gemacht? Das weiß niemand. Vielleicht hat er diese Ohrringe irgendwie zusammengeflochten. Vielleicht hat er sie eingeschmolzen und dann daraus einer dieser Dinge gemacht. Vielleicht hat er dieses Gold verwendet und mit Wolle vermischt und so eine goldene Wolle dann sozusagen gemacht. Das sagt uns die Bibel alles nicht. Aber eines macht uns das Wort ganz klar. Es hatte eine religiöse Bedeutung. Es war irgendwie etwas, das anstelle von dem wahren Gottesdienst, die wahre Anbetung, das Volk dann in die Irre geführt hat. Weil da steht, das Ganze und ganz Israel hurte ihm dort nach. Die Bibel sagt immer wieder, dass wenn wir Götzen in unserem Leben haben, das ist geistliche Unzucht. Es ist geistliche Unzucht. Es ist Untreue dem Herrn. Israel, was auch immer dieser Ephod war, ob es etwas war, das Gideon selbst angezogen hat und dann stand er da und sagte, wisst ihr, Gott hat mit mir in der Vergangenheit so klar gesprochen, Gott hat durch mich in der Vergangenheit euch angeführt und jetzt spricht er weiterhin durch mich. Ich bin euer König nicht, aber ich bin euer Führer und Leiter und Priester. Oder wenn es nur irgendwas war, das er gebaut hat oder irgendjemand entworfen hat, dann hat er es irgendwo aufgestellt und die Leute sind hingegangen, so, ah, das kam aus dem Gold von den Midianitern und dann haben sie irgendwie das Ding verehrt. Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, es war ein Fallstrick. Es hat das Volk von Gott abgewandt. Es steht da, es wurde zum Fallstrick für Gideon und sein Haus. Sein Glaubensleben war eigentlich widersprüchlich. Folgst du jetzt den wahren Glauben, folgst du jetzt Yahweh oder machst du dein eigenes Ding, Gideon? Und wir aus dieser Perspektive schauen darauf zurück und wir sagen, puh, schaut nicht gut aus. Widersprüchlich. Liebe Geschwister, wir müssen hier echt aufpassen. Es ist nicht, dass wir falsche Dinge tun, das uns unbedingt unglaubwürdig macht. Es ist oft das, was wir nicht tun. Oder wie wir versuchen, Geistliches mit Weltliches zu vermischen. Das kommt beim Nächsten ganz klar vor. Sein Lebensstil. Er hat so auch so ein königliches Lebensstil. So ein Stil, wo er sagte, Mir steht alles zu. Es stinkreich geworden als erstes durch diese eigentlich eine Art Steuer, das er erhoben hat. Gib mir diese Ohrringe. Aber dann, wie viele Söhne hat er gehabt? 70 plus einen Sohn von einem Nebenfrau. Was für ein Ausdruck ist das? Kannst du dir vorstellen? Ich habe 70 Söhne von meiner Frau und einen Sohn von meinem Nebenfrau. Also wie viele Frauen brauchst du, um 70 Söhne zu bekommen? Denk daran, solange ich das richtig verstanden habe, die meisten Frauen kriegen nicht nur Söhne. Wenn eine Frau mehrere Kinder hat, kommen dann auch ab und zu Mädchen raus, oder? Ich glaube schon, das ist normal. Wie viele Kinder insgesamt Gideon hatte, steht nicht in der Schrift, aber er hatte 70 Söhne. Manche Frauen können viele Kinder haben, manche Frauen können nicht viele Kinder haben. Die Bibel sagt uns nicht genau. Ich habe mir nur ein paar Gedanken darüber gemacht. Wenn jede Frau, die er hatte, 4 Söhne, geschweige denn wie viele Töchter, 4 Söhne gebracht hat, dann musste er 17,5 Frauen gehabt haben. Wir wissen aber, es gibt keine Halbfrauen. Also, das war die Nebenfrage. Nein, also es ist lächerlich, oder? Er hat mit 70 echte Söhne von seinen echten Frauen, das war immer noch nicht genug, dann braucht er trotzdem eine Nebenfrau. So, ich schätze, und wer weiß, aber es ist nicht jetzt weit hergeholt, der hatte zwischen 15 und 20 Frauen, vielleicht noch viel mehr. Wie wohlhabend muss man sein, um 15 bis 20 Frauen zu erhalten, plus 70 Söhne? Du merkst, er lebte das Leben eines Königs 40 Jahre lang, aber eigentlich hat er klar erkannt, er sollte kein König sein. Und dazu, er hatte eben diese Nebenfrau. 5. Mose 17, Vers 17 sagt uns sogar im Gesetz Mose, dass wenn der König kommt, er soll nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Das ist auch das Gebot, das Salomo eben gebrochen hat. Gottes Plan war immer ein Mann mit einer Frau ein Leben lang. 1 plus 1 ist 1 vor Gott in der Ehe, nicht ein Mann plus 20 Frauen und 70 Söhne. Stellt euch vor, glaubt ihr, er hat die 70 Söhne, die er hatte, wirklich erziehen können? Also wirklich viel Zeit in alle diese 70 Söhne investieren können? Sicherlich nicht. Und dann, obwohl das nicht, man würde meinen, das wäre genug, war es nicht genug, dann geht er nach Sichem, und dort übrigens die meisten, man muss hier vorsichtig sein, man kann nicht dogmatisch sein, aber aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt nicht ins Detail jetzt alle erklären werde, meistens wird geglaubt, dass Sichem ein kanaanitisches Dorf oder Stadt war. Dass die Kanaaniter dort nicht vertrieben wurden und dass immer noch so ein Volk war, das in Israel eingegliedert wurde, aber nicht jüdischer Herkunft war. Dass diese Frau in Sichem eine eine kanaanitische Frau war, keine israelitische. So ist ein Mischling vom Volk. Auch nicht etwas, das der Herr möchte. Aber schau, was für einen Namen er diesen Sohn gegeben hat. Es steht da eben, dass er in Vers 31 und seine Nebenfrau, die er in Sichem hatte, das heißt eben, sie lebte in Sichem, der Sohn ist im Sichem auch groß geworden. Er gehörte nicht zu den 70, die in Ofra mit seinen, wer weiß wie viele Frauen gelebt haben, gehörte. So ein Doppelleben. Diesen Sohn gebar ihm, also sie gebar ihm auch einen Sohn, dem er den Namen Abimelech gegeben hat. In eurem Fußnotiz könnt ihr mal nachfragen, was heißt dieser Name Abimelech? Es steht da, mein Vater ist König. Was? Der hat schon gesagt, ich bin nicht euer König. Und dann sagt er, du kriegst einen Namen von mir. Du bist und mein Vater ist König. Siehst du, wie er eigentlich sich da groß darstellen will? Und er hat dann auch Lebensziele, die wirklich widersprüchlich waren. Er hätte eigentlich Israel als Richter konsequent richten sollen. Aber was steht da? Vers 29, Jerubbaal, der Sohn des Joas, ging hin und wohnte in seinem Haus. Arbeit erledigt, ich gehe nach Hause. Lass mir gut gehen. Such mir Frauen aus. Werde reich. Tu meinem Ding. Eieiei, ist nicht gut. Merkt ihr, dass das nicht das Lebensstil und das Leben eines hingegebenen Diener Gottes ist? Dass auf einmal fehlen diese Dinge, die vorher da waren, wo er Gott um Führung bittet, wo er versucht auch wirklich den Weg Gottes zu gehen mit Gottes Hilfe. Er geht einfach seinen eigenen Weg und lässt zu, dass es ihm gut geht, sozusagen irdisch gesehen. Und 40 Jahre lang hat es Ruhe gegeben. So, hat sein Ziel eh erreicht, oder? Die Antwort darauf ist falsch. Nicht erreicht. Ja, Midian wurde besiegt. Aber was war eigentlich der Feind Israels? War es Midian überhaupt? Nein, es war die Götzen. Und Gideon, gerade in diesem Bereich, hat dann so widersprüchlich gelebt, dass danach extreme Auswirkungen gekommen sind. Nimm die Warnungen dieser Stelle persönlich wahr. Pass auf, dass dein Glaubensleben tatsächlich integer ist, dass dein Lebensstil mit deinem Glaubensleben übereinstimmt, dass du nicht einfach deine Begierden nachfolgst. Weißt du, wir hören immer wieder heute von Genussmitteln. Ich habe nichts gegen Genießen, Gott auch nicht. Er hat uns so viele Genussmittel gegeben, Dinge, die wir richtig genießen können. Aber die Frage ist nicht, ob du jemals Genussmittel hast, sondern in welchem Ausmaß. Schauen wir wieder Gideon an. Ist es falsch, dass Gideon eine Frau hatte? Nein, ist eigentlich, wie der Herr das will. Aber 70 Söhne? Übertrieben, oder? Das ist das Problem. Eine war nicht genug. Ist es falsch, dass wir auch Geld verdienen und wohlhabend sind? Nein. Aber stinkreich sein müssen? Nein, das ist übertrieben. Das brauchen wir nicht. Im Neuen Testament steht, wenn wir Kleidung haben, wenn wir Nahrung haben, wenn wir einen Ort haben, wo wir schlafen, dann sollten wir zufrieden sein. Und wenn wir reich sind, dann sollten wir das nutzen, um anderen Menschen zu helfen, nicht um uns selbst irgendwie zu groß zu machen. Du siehst auch in seinem Lebensziele. Er zieht sich zurück und schaut nur auf sich selbst, statt Israel zu dienen, statt Israel zu belehren, den Weg des Herrn zu gehen. Wie ist es, wenn wir von der Arbeit zurückkommen oder wenn wir zu Hause sind? Ziehen wir uns zurück und sagen, ich gehe meinen Weg? Oder kommt es in unserem Leben regelmäßig vor, dass wir auch in unsere Familie, in anderen Menschen investieren? Und sie schauen unser Leben an und sie wissen, was wir mit unserer Freizeit tun. Und sie wissen, ja, okay, nicht perfekt, aber konsequent wird der Herr nachgefolgt. Es gibt da keine grobe, schlimme Widersprüche. Liebe Schwester, nimm die Warnung dieser Stelle persönlich wahr. Unser Leben hat immer einen Einfluss auf andere. Wir müssen hier auch wirklich aufpassen. Pass wirklich bitte auf. Bitte lass dich nicht einreden. Hey, es geht mir und unserer Familie schon so viel besser, als was ich in meiner Kindheit erlebt habe. So, alles ist gut. Das mag sein. Vor allem, wenn du vielleicht in einem ungläubigen Familienverhältnis aufgewachsen bist. Es kann sein, dass deine Familie, so wie es jetzt ist, schon extrem viel besser ist als damals. Aber ist das der Standard? Wir vergleichen unser geistliches Familienleben mit ungeistliche gottlose Familienleben der Vergangenheit. Ist das unser Messstab, unser Standard? Ist das, wonach der Herr uns eines Tages richten wird und wonach es darum gehen wird, ob es Gold und Silber und Edelsteine sein wird oder Holz, Heu und Stroh und verbrennen wird? Wird Gott uns sagen, ja, du bist schon so viel besser als dein Vater. Du bist so viel besser als deine Mutter. Ist das, was er uns sagen wird? Ja, das war alles, was ich von dir wollte. Das ist nicht der Maßstab. Unser Maßstab ist, unsere Familien in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen, aktiv einzugreifen, aktiv vorzuleben, aktiv zu ermutigen. Und nicht nur, wenn du Vater und Mutter sind. Das ist auch Sonntag für Sonntag. Vielleicht bist du ledig. Vielleicht bist du Witwer oder Witwe. Aber du hast auch Einfluss auf andere Leute. Die schauen dein Leben an. Sie fragen nach. Wie lebt man? Ist das, was am Sonntag gesagt wird, auch das, was unter der Woche gelebt wird? Ist der Herr Jesus im Mittelpunkt des Lebens? Was passiert? Das Traurige ist, die negative Auswirkungen waren, dass Israel verleitet wurde. Wir haben es schon gelesen, eben, dass Israel hurte eben nach diesem Ephod. Wegen Gideon war sie untreu. Geistliche Unzucht begangen. Der Sieg war begrenzt. Und du sagst, wieso begrenzt? Naja, die Midianiter wurden zerstört. Vers 28 macht das deutlich. Aber was nach seinem Leben passiert ist, dann ging es wieder los. Der Sieg wurde nicht wirklich errungen, weil es war sowohl ein militärischer Sieg als auch ein geistlicher Sieg. Das Militärische hat 40 Jahre lang gehalten, aber das Geistliche sehr kurz. Weil kurz danach, das Volk hat dann wieder, die sind eben zu Baal-Anbeter geworden. Vers 33, als aber Gideon gestorben war, kehrte die Kinder Israels um und hurten wieder den Baalen nach und machten den Baal Berit zu ihrem Gott. Dazu, er verlor seine 70 Söhne. Wenn du jetzt in Kapitel 9 weiterliest, dann siehst du, dass dieser eine Sohn, Abimelech, von der Nebenfrau, sich selbst zum König hat machen lassen. Und dann ging er nach Ophir. Was hat Ophra, und hat dort alle 70 auf einem einzigen Stein. Es war eine Hinrichtung. Sie wurden gefangen genommen, zusammengestellt, eins nach dem anderen an einem Stein hingerichtet. Die ganze 70 Söhne, alle tot. Wir wissen nicht wie lange, aber ziemlich kurz nach dem Tod von Gideon. Alle weg. Warum? Durch diesen Nebenfrau-Sohn Abimelech, den Gideon genannt hat, mein Vater ist König. Und der stellt sich dann auch als König auf. Wo hat er das gelernt? Wo hat er das gelernt, Gideon? Nicht das Umbringen, aber dieser Egoismus. Lass es mir gut gehen. Ich lasse nicht zu, dass irgendjemand was von mir wegnimmt. Will ich die Frau? Oh, die gehört mir dann auch. Will ich die Frau? Ja, die nehme ich auch. Ich mache, was ich will. Und das hat dann Auswirkungen auf die nächste Generation. Und Israel, wie gesagt, kehrt zum Götzendienst zurück. Liebe Geschwister, ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch auch heute sagen könnte, dieses Muster findest du nur hier in der Bibel. Es ist nur Gideon, der so war. Aber leider, wir sehen, dass dieses Problem quer durch die Bibel durchgeht und bis zu unserer Zeit. Wir haben auch damals, als wir eben Kolosserbrief betrachtet haben, von Demas gesprochen, der eben später, der hat Paulus verlassen, weil er diese Welt geliebt hat. 2. Chronik 16, Vers 9 sagt uns, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gideons Herz war ungeteilt in der Zeit, wo er gegen Midian gekämpft hat. Der war treu. Der hat auch Risiken eingegangen oder ist Risiken eingegangen, die richtig groß waren. 1 zu 450. Wow. Er wird in Hebräer 11 als Glaubensheld dargestellt. Und das ist er auch. Aber er hat, obwohl er den Krieg sozusagen gewonnen hat, den Kampf gewonnen hat, verlor er den Frieden. Verlor er seine eigenen Kinder. Und ich möchte das vergleichen mit unser geistliches Leben, oder? Wie bist du zum Glauben gekommen? Die ganze Herausforderung, die du erlebt hast, bevor du zum Glauben gekommen bist, oder die dich davon zurückhalten wollten, dass du zum Glauben kommen solltest, das sind die Midianiter. Das ist das 1 zu 450. Und du sagst, wow, wie Gott wunderbar in meinem Leben gewirkt hat, dass ich heute gläubig sein darf. Das ist ein Glaubenssieg, wo der Herr uns dazu aufruft, glaube meinem Wort, lass dich nicht einschüchtern von dieser Welt, folge mir nach und durch seine Gnade bist du gläubig geworden. Und der Kampf durch die Gnade Jesu wurde gewonnen. Aber was kommt danach, die 40 Jahre nachher? Haben wir dann auch weiter dieser innerliche Wunsch und Sehnsucht, Herr, möchte nicht in meinem alten Leben verharren, möchte nicht, dass meine Begierden mein Leben lenken und leiten. Es geht sich jetzt nimmer mehr um mich, ich bin errettet, es dreht sich jetzt um die nächste Generation, um die Menschen um mich herum, oder? Und bitte verstehe, es ist eine ganz andere Sache für unsere Kinder. Wenn wir, unsere Kinder wachsen in einem gläubigen Elternhaus auf und die sind dadurch natürlich gesegnet, aber dadurch haben sie auch einen gewissen Gefahr, weil sie sehen uns als Eltern, sie beobachten uns. Und wenn uns unser Leben extrem widersprüchlich ist, macht es den Weg für unsere Kinder viel schwerer. Und das sagt uns auch diese Stelle. Das sagt uns zahlreiche andere Stellen. Überlegen wir, König David, welche Kämpfe hat er für Gott gewonnen? Gegen Goliath. Dann später bleibt er treu und wird von König Saul herumgejagt und er bleibt treu. Dann wird er König und kämpft die Kämpfe Gottes. Und dann, eines Tages sagte er, ich lasse es mir gut gehen. Ich bleibe zu Hause. Und mein General Joab, der muss kämpfen. Und dann steht er am Nachmittag von seinem Bett auf und schaut Bathsheba an. Was ist da los? Er meint, es gibt keine richtigen Kämpfe mehr. Alles in Ordnung, ich kann es mir gut gehen lassen. Es ist ein Genussmittel. Ist es Sünde zu schlafen? Es ist aber Sünde zu schlafen, wenn man kämpfen sollte, oder? Es ist nicht das, was der Herr möchte. Brauchen wir manchmal Urlaub? Ja, bitte verstehe mich nicht falsch. Das meine ich nicht. Was David hier tut, ist in dem Moment, wo er eigentlich für das Volk Gottes kämpfen soll, bleibt er zu Hause und sagt, andere Leute sollen das tun. Das ist so ähnlich wie ein Vater, der sagt, ich werde jetzt keine Zeit in meinen Kindern investieren, geistliche Erziehung zu geben, aber, weißt du, der Pastor in der Gemeinde, der macht das schon. Das funktioniert so nicht. Das ist eh klar, oder? Das wird einfach für uns alle nicht funktionieren. Interessant, dass in den Vereinigten Staaten über Jahrzehnte lang es eine christliche Schulebewegung gab. Man hat gesagt, die Kinder können nicht in der öffentliche Schulen gehen, weil da wird so viel Falsches gelehrt. Und die Eltern haben, viele christliche Eltern haben ihre Kinder in christliche Schulen gegeben, weil dann wird alles gut. Nur das Problem ist, diese Eltern haben ihre Aufgabe als Erzieher und geistliche Autorität für die Kinder an diese christliche Schule abgegeben und an der Gemeinde, Jugendgruppe abgegeben. Und zu Hause haben sie einfach ihr eigenes Ding gemacht. Was glaubt ihr, wer hat den meisten Einfluss auf die Kinder gehabt? Die Eltern. Die Kinder gehen nach Hause und schauen die Eltern an, so, wieso sollte ich mich darum kümmern? Der Jugendpastor, der christliche Schullehrer sagt dies und jenes, aber Mama und Papa tun das und das. Denen geht es auch gut. Und sie sehen das alles ganz direkt. Und wenn wir das alles selbst eigentlich anschauen, so, wer kann perfekt genug sein, um Eltern zu sein? Das ist nicht der Punkt, perfekt sein. Der Punkt ist eben, Widersprüche, die ich in meinem Leben dulde und vielleicht sogar verteidige und sage, es ist eh nicht Sünde. Die Frage ist nicht, ob es Sünde ist. Die Frage ist, folge ich Jesus ganz und gar nach? Ist das etwas, das Jesus die Ehre bringt? Ist das etwas, das mein Leben dominiert? Oder ist Jesus selbst der Einzige, der mein Leben leitet und dominiert? Und die Genussmittel, die ich in diesem Leben habe, die sind unter seiner Herrschaft. Und ich kann mit frohem und reinem Gewissen sagen, das, was ich jetzt esse oder trinke oder sonst irgendwas tue, würde der Herr Jesus neben mir stehen, der würde sagen, nur zu, mach weiter. Genauso will ich es von dir, das gibt mir die Ehre. Das ist dann Freiheit, oder? Dann kannst du das wirklich genießen, weil du weißt, das bringt Jesus die Ehre. Aber wenn du in Völlerei oder irgendwelche andere Ausschweifung verwickelt bist, glaubst du oder glauben wir, der Herr Jesus wird sagen, ja Gideon, 70 Söhne, 20, 50, 30, keine Ahnung, so viele Frauen, nur zu, hol dir noch ein paar mehr. Oder? Wird er das tun? Nein, das hat sein Segen nicht dabei. Hebräer 12 sagt uns eben, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, Menschen, die dem Herrn treu waren, Glaubenshelden, schau nicht am Ende des Lebens von Gideon für deine Ermutigung, schau am Anfang und lass dich lernen von seiner Schwächen. Er ist einer der Glaubenshelden, aber wir sehen sein Leben wirklich in 3D, in allen Facetten. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen. Und die Sünde, interessant, oder? Es gibt Lasten und es gibt auch Sünden. Es muss nicht unbedingt eine Sünde sein, aber es ist eine Belastung. Das legen wir ab, wenn wir den Herrn folgen, oder? Das legen wir ab, wenn wir Jesus treu wirklich lieben und nachfolgen wollen. Wir legen das ab. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen. Das ist, was Gideon nicht getan hat. Er hat diese kurze Strecke, wo dieser Kampf war, diesen Krieg vorgekommen ist. Da war er treu, aber die 40 Jahre danach ging er seinen eigenen Weg. Lasst nicht zu, dass wir in unserem Glaubensleben, in der Zeit unserer Bekehrung, große geistliche Schritte vorwärts gehen, aber dann danach ins Stocken geraten. Und ich darf euch auch sagen, aus Erfahrung heraus, es ist die lange Strecke, die wirklich prüft, ob wir dem Herrn treu sind oder nicht. Es ist nicht die kurze. Weil wenn du in deinem Glaubensleben merkst, wie schwer und hart das ist, gegen deinem Fleisch zu kämpfen, manchmal wirst du richtig entmutigt und du denkst, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, meinem Fleisch zu überwinden. Aber bitte, wo ist dann der Glaube da? Wo ist dann Jesus im Bild bei so einer Aussage? Siehst du, da haben wir unseren Blick von Jesus weggegeben und auf uns selbst gerichtet. Der Herr will das nicht. Der Herr will uns echte Freiheit und Freude geben. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Gideon, auf meinen Nachbar, auf irgendein geistlicher Leiter oder Lehrer oder Pastor, auf Stern. Worauf schauen wir? Wir schauen auf, wie heißt es? Wer ist es? Sagen wir das gemeinsam. Worauf schauen wir?
Jesus.
Jesus. Liebe Geschwister, es dreht sich alles um Jesus. Eines Tages wirst du nicht vor mir stehen und Rechenschaft ablegen. Du wirst auch nicht vor irgendeinem Internetlehrer stehen und Rechenschaft ablegen. Du wirst vor Jesus Christus selbst stehen. Einer meiner Lehrer hat gesagt, das ist der wichtigste Tag deines Lebens. Du bist errettet und dann stehst du vor Jesus und du wirst dann vor Jesus zur Rechenschaft gezogen. Nicht um deine Errettung zu irgendwie beweisen oder zu begründen oder zu rechtfertigen. Alles aus Gnade. Nein, deine Liebe. Meine Liebe. Was wird dann übrig bleiben? Das ist keine Bedrohung vom Herrn. Das ist wie einer, der ein Milliardär ist und sagt, weißt du was, ich gebe dir so viel Geld, wie du willst, ich gebe dir alles, nur ich möchte, dass du damit etwas für meine Ehre tust, für mich tust. Ich gebe dir alles. Und dann sagst du, mag ich nicht. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Was tun wir damit in die lange Strecke? Sind wir bereit, unser Leben zu verlieren, wie wir in Johannes 12 gelesen haben, damit wir es gewinnen? Sind wir bereit, dass dieser Senfkorn in den Boden hineingeht und stirbt, damit wir geistliche Frucht hervorbringen können? Das ist, wozu der Herr uns aufruft. Das ist, was Gideon nicht getan hat. Wir haben heute den Geist Gottes inwohnend. Wir haben heute die Kraft des Herrn. Wir haben ein abgeschlossenes Wort Gottes. Wir haben sogar die Geschichte von Gideon, das uns belehren kann. Wir haben keine Ausreden. Keine Ausreden. Wir können ohne weiteres auch das Zeugnis haben, das Paulus hatte am Ende seines Lebens. Viele Fehler hat er auch gemacht. Aber am Ende seines Lebens konnte er mit einem reinen Gewissen das sagen, was er in 2. Timotheus 4,7 geschrieben hat. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Wie lange dauerte diesen Kampf? Nur ganz am Anfang, auf dem Weg nach Damaskus? Es war ein Sieg, absolut. War es dann damit vorbei? Nein, da fing es an. Wann hat es aufgehört? Zu diesem Zeitpunkt, kurz bevor er dann zum Herrn gegangen ist. Und das ist der Glaubensleben. Und denk nicht, dass in dieser Welt du es leichter haben wirst. Dass wenn du deine Begierden nachfolgst, ist das super so. Nein, nein, lass dich nicht in der Irre führen. Der Herr sagt uns, wenn wir zum Fleisch sehen, werden wir auch den Tod von unserem Fleisch ernten. Wir wollen zum Geist sehen. So, noch einmal, wenn wir keine direkte Bedrohung wahrnehmen, das eigentlich sollte in unserem geistlichen Leben nie der Fall sein. Wir sollten wissen, der Feind greift uns persönlich an, er greift unsere Familie an, er greift unsere Gemeinde an, er ist ständig aktiv in seinem Kampf gegen den Herrn. Und wenn wir glauben, ja, keine Kämpfe, dann glauben wir was Falsches. Wenn wir keine direkte Bedrohung wahrnehmen, neigen wir dazu, unsere Begierden zu befriedigen, statt wachsam zu sein. Lass uns wachsam sein. Lass uns aufpassen. Ein widersprüchliches und faules Leben in Friedenszeiten verspielt die hart erkämpften Siege der Vergangenheit. Passen wir bitte auf. So, zum Schluss drei Dinge. Mach keine halbe Sachen für den Herrn. Keine halbe Sachen. Ganze Sachen. Du sagst aber, wie? Na, Schritt für Schritt, geh das an. Schritt für Schritt. Alles in deinem Leben dem Herrn hingegeben. Sei ein Vorbild für die nächste Generation. Und vielleicht sage ich das zu oft und vielleicht wird das falsch verstanden. Das heißt nicht, du musst perfekt sein. Aber das heißt schon, dass du ein ungeteiltes Herz hast und dass andere Leute nicht nachdenken müssen, okay, folgt ja jetzt Jesus nach oder nicht? Bin mir nicht sicher in dem Bereich. Ich weiß es jetzt nicht. Ist mir nicht klar. Und wenn du entmutigt bist oder wenn du in Schwierigkeiten kommst, schau nicht Menschen an. Schau auf Christus. Du bist in einem geistlichen Kampf. Und der Herr ist derjenige, der dir den Sieg geben wird. So, liebe Geschwister, obwohl wir so eine traurige letzte Predigt zum Thema Gideon bringen, dürfen wir auch positiv daraus lernen. Lass uns nicht nur von den positiven, guten Erfahrungen und Vorbilder der Glaubenshelden lernen, sondern lass uns auch aus ihren Schwächen lernen, damit wir dadurch stärker werden in der Gnade des Herrn. Und zum Schluss, wer ist eigentlich der Held dieser Geschichte? Gideon? Nein. Wer ist der Held dieser Geschichte? Jahwe Gott. Und wie treu er ist. Und obwohl Gideon das so viel verspielt hat, du liest dann weiter, wie Gott weiterhin sein Volk anspricht und weiterhin mit seinem Volk treu umgeht. Und so ist er auch mit dir und mit mir. Vielleicht hast du aus dieser Predigt und aus dem Leben von Gideon jetzt auch in deinem Leben gewisse Schwächen oder gewisse Widersprüche erkannt. Geh nicht nach Hause und tu, als ob da keine Kraft und keine Treue des Herrn dir zur Verfügung steht. Verstehe, das ist Gnade. Es ist die Güte des Herrn, das uns zur Buße führt. Erkenne, der Herr spricht dich an, weil er was Besseres für dich hat. Und er lässt nicht los. Der Herr will nicht, dass du für Genussmitteln oder für deine Begierden oder für diese Erde und Reichtum und Ansehen lebst. Er will, dass du für sein Königreich lebst. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Lass zu, dass Gott in deinem Leben wirkt. Und dann gib das Ganze dem Herrn im Gebet ab. Steh wieder auf und fang wieder an, Gott zu loben und zu preisen und das Ziel zu verfolgen, das Jesus dir gegeben hat. Ein Christus-ähnlicher Jünger Jesu zu sein, ihm zur Ehre. Und das ist ein Segen. Du hast immer die Möglichkeit, ein ewiges Lebensziel vor Augen zu haben. Und Vergebung ist nur ein Gebet von dir selbst.